Zuerst kündet Verteidigungsministerin Viola Amherd im Januar ihren Rücktritt an. Und jetzt geht auch der Armeechef und der Chef vom Nachrichtendienst. Man kommt nicht umher, sich zu fragen, was läuft bei der Schweizer Armee gerade falsch? Ihr hört «Hinter den Schlagzeilen», der Podcast von CH Media. Mein Name ist Joel Weil und ich bin mit unserem Bundeshaus-Korrespondent mit dem Stefan Bühler verbunden. Hoi Stefan.
Hallo Joel.
Stefan, wenn bei uns der CEO und der Chefredakteur und noch weitere Geschäftsleitungspersonen gleichzeitig kündigen würden, dann wäre aber ziemlich Landunterstimmung bei uns.
Das ist ja so, da bin ich überzeugt. Und man muss sich sorgen, wie geht es weiter? Wer sagt, ist jetzt so ein bisschen, in welche Richtung dass sich das Unternehmen weiterentwickeln will. Und diese Situation hat ja jetzt auch die Armee und eigentlich auch das Verteidigungsdepartement VBS.
Genau. Wer hat denn dort jetzt alles das Handtuch geworfen?
Ja, das Handtuch wirft man ja beim Boxen, wenn man eigentlich K.O. erklärt. Das ist ein bisschen eine harte Formulierung. Ich bin nicht sicher, ob es für alle stimmt. Viola Amherd ist die prominenteste. Die hat, glaube ich, tatsächlich das Handtuch geworfen. Am 15. Januar hat sie ihren Rücktritt auf Ende März erklärt. Also sie ist jetzt noch einen Monat im Amt. Jetzt muss ich schnell nachschauen. Manchmal hört man es heute ein bisschen blättern, weil es ist so viel. Ich musste ein bisschen Papier mitnehmen, ich musste ein paar Sachen aufschreiben. Aber im Januar hat nachher der Darko Savic auch gesagt, dass er aufhört. Das ist der Mann bei der Armee, der zuständig ist für die Beschaffung der neuen Kampfjets, also eine sehr wichtige Figur. Im Februar sein Chef, der Luftwaffenchef, der Peter Merz, und jetzt eben diese Woche auch noch der Thomas Süssli, Armeechef, und Christian Düsse, der Nachrichtendienstchef. Also ja, eigentlich mehr oder weniger alle, die auf den wichtigen Posten sitzen, gehen.
Warum möchte man dann nicht mehr bei der Schweizer Armee arbeiten?
Ich glaube, das sind Gründe auch unterschiedlich. Und was man vielleicht auch noch muss sagen, es klingt jetzt furchtbar dramatisch, aber es ist ja gleich noch so, dass der Thomas Süssli, der bleibt noch bis Ende Jahr, und Christian Düsse bleibt, glaube ich, noch mehr als ein Jahr. Wenn ich es richtig im Kopf habe, ich glaube, Mai 26. Das heisst, der neue Bundesrat, und das wird ja aller Voraussicht nach ein Mann, der Martin Pfister oder der Markus Reiter, hat also durchaus noch, also die Leute sind noch da, wenn er anfängt, und er hat eine gewisse Zeit, wo er sich einarbeiten kann mit den erfahrenen Leuten. Aber deine Frage ist, warum muss man nicht mehr bei der Armee arbeiten? Ich kann mir es ehrlich nicht wirklich erklären, weil erstens ist, ich glaube, die Armee hat an Bedeutung gewonnen, sie hat an Wertschätzung gewonnen, politisch in der letzten Zeit, und sie steht vor einer Phase vom Aufbau und vom Ausbau. Also die Politik will ja viel mehr Geld geben. Also eigentlich müssen wir sagen, wird es jetzt so richtig spannend für die Armee und für das Verteidigungsdepartement zu arbeiten.
Stefan, es ist ja uns allen nicht entgangen, dass in Bezug auf die Schweizer Armee eigentlich ein Negativschlagziel nach der anderen seit Jahren die Armee begleitet.
Ja, es ist eine beträchtliche Schadenbilanz, und das ist auch der Grund, oder? Also, die wollen nicht mehr arbeiten, weil es jetzt eigentlich spannend wird, sondern halt einfach, man steht im Moment in einer Situation, wo fast nur ein Problem sieht. Also, man hat verschiedene Beschaffungsprojekte, die nicht gehen. Das sind die Drohnen, die man 2015 hat beschlossen zu kaufen. Die sind schon heute, die fliegen immer noch nicht selber. Also, muss man sich vorstellen, die müssen begleitet werden von einem Flugzeug, für das sie fliegen können. Die Idee von Drohnen wäre ja eigentlich, dass sie alleine fliegen. Und da hat die Schweiz so viel extra Zusätze noch einbauen, dass es nie fertig geworden ist, dass es nie hat funktioniert, und die sind eigentlich veraltet, bevor sie überhaupt jemals im Dienst sind. Es gibt in der Informatik ganz grosse Projekte, wo es auch klemmt und hapert. Und bei all dem ist der jeweils aber auch noch so ein bisschen wenn und aber. Ist jetzt das einfach, weil man sagt, ja, wir haben Probleme, aber wir arbeiten dran und wir sind transparent. Das ist so ein Bereich, und was dir sicher auch nicht ist entgangen, da ist noch die Woche sind weitere Berichte gekommen von der Finanzkontrolle. Das ist eigentlich das oberste Finanzkontrollorgan vom Bund, das schaut, wie mit unseren Steuergeldern sorgfältig umgegangen. Und die haben drei Berichte gemacht zum VBS, zu der Armee und auch zu der RUAG. Da komme ich dann vielleicht noch drauf, was das ist. Wo man auch muss sagen, es ist natürlich eigentlich für für die Armee und auch für die Frau Amherd ist das ein Desaster.
Ja, es ist vor allem ja auch aus Sicht von einem Steuerzahler ist das wahnsinnig frustrierend, wissend, wie viel Geld von unserem Sack eigentlich in die Armee geht. Und gleichzeitig sehen wir, wie doch gefühlt unsorgfältig mit dem Geld umgegangen wird. Ist das eine gefühlte Realität oder eine effektive?
Also es gibt jetzt die Fälle, wo es offensichtlich ist, dass man nicht sorgfältig ist damit umgegangen. Da ist der Fall von dem RUAG-Angestellten, der mit Waffenbestandteilen hat umgehandelt und auf eigene Rechnung, wo hat Sachen gefälscht, also wo hat Unterlagen gefälscht und Millionen, man redet von über 50 Millionen bis zu einem höheren zweistelligen Millionenbetrag, wo da der Bund hat Schaden genommen und der vermutlich hat die eigene Sack gewirtschaftet. Auf der anderen Seite war ich diese Woche an einer Führung, wo sie zeigen wollten, wie gut sie arbeiten in diesen Militärlager. Es ist eben nicht ein RUAG-Lager, sondern ein Militärlager. Und die Leute, die ich dort getroffen habe, die sind wirklich bei der Sache und die haben haarklein haben die da aufgezeigt, wie dass sie alles kontrollieren, vom kleinsten Schräubli bis zum Motor von einem grossen Panzer, wie sie da genau wissen, was wo wenn ist. Und es hat mir eigentlich gedacht, ja, die arbeiten eigentlich sorgfältig.
Warum ist es trotzdem zu so einem Skandal gekommen bei der RUAG?
Die RUAG ist eine eigene Firma, die hat man ausgliedert aus der Bundesverwaltung. Früher waren das eigentlich Unternehmen vom Militärdepartement, wie das noch heisst. Dann hat man gefunden, ja nein, man will eine Firma gründen, die da agiler sein kann, die Dienstleistungen unabhängiger bringen kann. Ich rede von Dienstleistungen für die Armee. Also sie macht eigentlich heute jetzt der Unterhalt von der Bodentruppen. Eben, sie tut irgendwie Panzer flicken und wieder instand stellen. Und ein anderer Teil schaut zu der Luftwaffe und schaut, dass die Flüger immer im Schuss sind und können fliegen. Und gleichzeitig hat sie auch noch den Auftrag, eben selber im internationalen Markt sich zu bewegen als Unternehmen, etwa zu 20%. Und dort ist es nachher eben zu diesen Vorfällen gekommen, rund um einen Walliser, der soweit man heute weiss, in Deutschland, in Italien und jetzt eben neu, weiss man so, in Holland hat alte Panzer gekauft, Leopard 1 und 2. Und dann hat er gesagt, wir haben da Teile, die sind praktisch wertlos, die tun wir sonst verkaufen und wir haben Teile, die sind für die Schweizer Armee wichtig als Ersatzteile, dass man die bei unseren Panzern einbauen kann. Und dann hat er das verrechnet, also dann hat er der Schweizer Armee gesagt, ja, das, was ihr bekommt, ist zu wertvoll. Es war, glaube ich, 4,5 Millionen wert gewesen in seiner Darstellung. Und das andere, das ist aber eigentlich nicht so viel wert, das tun wir in Deutschland, das ist echt Schrott, das tun wir für viel teures Geld verkaufen. Später hat sich herausgestellt, dass es gerade umgekehrt ist. Das, was er der Schweizer Armee hat gegeben, ist etwa 10-mal weniger wert gewesen als deklariert. Und das, was er auf Deutschland hat verkauft, ist um Millionen viel mehr wert gewesen, als er hat deklariert. Und, Pointe von der Geschichte, er hat das an eine Firma verkauft, die zur Hälfte seiner Frau gehört.
Wir haben im Zusammenhang mit der Viola Amherd, ihrem überraschenden Rücktritt, ja in dem Podcast mit unseren Kolleginnen und Kollegen ja schon ein paar Mal darüber geredet, dass eigentlich jetzt ein mega toller Zeitpunkt ist, um als Verteidigungsminister oder jetzt auch in allen anderen Kaderpositionen rund um die Schweizer Armee anzutreten, weil irgendwie ist der Laden so am Brennen, dass man es irgendwie auch nur besser machen kann. Wenn ich jetzt aber sehe, Stefan, dass so viel abtreten, fällt es denen dann an Biss oder Willenskraft, da jetzt irgendwie den Karo rauszuziehen?
Also bei der Frau Amherd hat man ja schon länger gesehen, dass sie dann auch aufhören will. Sie ist ja mal, hat sie die Chance gehabt, das Departement zu wechseln, zum Beispiel ins Innendepartement. Und das hat sie dann nicht gemacht, weil sie hat gesagt, ich will im VBS bleiben. Das wird jetzt insbesondere von ihrer eigenen Partei immer lobend angerechnet, dass sie eigentlich, glaube ich, eine von den wenigen, wenn nicht die erste, seit langem ist im Bundesrat, die nicht sofort das VBS hat verlassen, wo sie die Möglichkeit hatte, in ein anderes Departement zu wechseln. Und gleichzeitig hat man dann schon gewusst, ja, dann bleibt sie auch noch so 2-3 Jahre und das ist ja jetzt auch so gekommen und jetzt hört sie auf. Beim Herr Süssli ist es auch ein Mix, der ist 58, also es ist so das Alter, wo er nochmal wechseln muss, wenn er noch einen anderen coolen Job ergattern will. Und gleichzeitig ist er natürlich sehr eng mit der Frau Amherd. Also sie hat ihn zum Armeechef gemacht, notabene dann als Aussenseiter. Er ist ehrlich aus, ja, er hat nicht so die ganz klassische Offizierskarriere gemacht. Er ist ein Informatikspezialist, kommt aus dem Cyberbereich auch. Und ist jetzt halt auch mitverantwortlich für viele von diesen Beschaffungsgeschichten, die nicht rund laufen, und hat auch gemerkt, dass er dann ohnehin gleich müsste gehen, wenn ein neuer Chef kommt. Und beim Herrn Düsse, der ist ja nur 3 Jahre, der hat eine Reform durchgeführt beim Nachrichtendienst, und die hat jetzt einfach dazu geführt, dass dort die Unzufriedenheit im Laden ist enorm. Auch die Kantone, die ja auch Informationen bekommen vom Nachrichtendienst über zum Beispiel gefährliche Mitbürgerinnen und Mitbürger, die unter uns leben und so, die sagen, ja, im Moment ist eigentlich die Leistung, die der Nachrichtendienst bringt, nicht gut. Also, ja, dort ist es, glaube ich, auch einfach die Erkenntnis, dass es mit ihm nicht wirklich auf absehbare Zeit kann besser werden.
Ach, es ist aber schon, es hat schon ein bisschen einen Beigeschmack von «Der Captain verlässt sinkende Schiff».
Ja, also wenn man es ganz grob würde sagen, ist eigentlich, ja, die Ratten verlassen das sinkende Schiff, aber der Eindruck ist jetzt, und jetzt kann man sich sagen, ja, Desaster und schlimm, oder ich kann sagen, ja gut, es ist eine Chance, immerhin, wer jetzt neu kommt, kann wirklich auch neu anfangen.
Ist die ganze Kritik, die wir häufig der Schweizer Armee gegenüber äußern, und den Finger, den wir auch als Medien und als Gesellschaft draufheben, auf all die Fehler, die passieren, ist das gerechtfertigt? Ist unsere Armee wirklich in so einem desolaten Zustand?
Ich glaube, man kann es nicht schönreden. Es ist wirklich sehr vieles im Argen im Moment. Allerdings ist das nicht einfach der Fehler von der Armee, sondern die Politik macht natürlich sehr viele Vorgaben. Es ist das Parlament war, das über viele Jahre bei der Armee gespart hat. Auch mit der bürgerlichen Mehrheit haben sie gespart und abgebaut. Und jetzt merkt man, das war zu viel gewesen. Jetzt müssen wir da wieder korrigieren. Und gleichzeitig haben wir Themen, die die Armee betreffen, wo halt auch die Politik sehr stark darüber streitet. Ich denke an die Neutralität. Und je nachdem, was wir für ein Bild haben, wie dass man die Neutralität will leben will, muss man sich überlegen, wie müssen wir dort die Armee ausrüsten. Also wenn wir eine Armee, die völlig unabhängig von allen anderen rundum sich einfach die Schweiz kann verteidigen, und dann brauchst du eigentlich von allem aus. Oder haben wir eine Armee, die eine Art eingebunden ist in ein europäisches Sicherheitssystem. Mhm. Bei den Luftwaffen, aber letztlich auch bei der Ausbildung, beim Material, also wo man kann sagen, wenn Europa angegriffen, also die Schweiz wird ja nur angegriffen, wenn ganz Europa angegriffen wird. Das heisst auch, ja, wenn sich die Schweiz muss verteidigen, muss sich Europa verteidigen, und da merkst du jetzt, meine Meinung ist natürlich, dann müssen wir uns auch zusammen mit Europa können verteidigen, und dann wäre es auch gut, wenn man die Armee so ausrichtet, dass sie mit den europäischen Partnern zusammenarbeiten kann. Das ist zum Beispiel etwas, was Frau Amherd immer sehr stark hat betont. Im Parlament ist aber die Ausprägung, wie stark, dass man so mit anderen zusammenarbeiten, sehr umstritten. Die SVP hat eine Neutralitätsinitiative am Start, die eigentlich darauf herausläuft, dass eben die Schweiz ehrlich wirklich die unabhängig und souverän im Wort, also im engstmöglichen Sinn, soll operieren, auch im Sicherheitsbereich.
Du hast gesagt, das Sparen von der Politik gegenüber der Armee sei eines der Probleme gewesen. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, Stefan, auch zu den Zeitpunkten, wo die Armee viel Geld zur Verfügung hatte, zum Projekt zu verwirklichen, ist es ja nicht besser gegangen?
Es ist einfach eine eigene Welt, das muss man schon sagen. Also auch mein Besuch eben in diesem Militärlager, wo nicht ein Ruaglager ist, in diesem Militärlager, haben wir schon gezeigt, das ist einfach all die Leute auch von diesen verschiedenen Einheiten von der Ruag. Es gibt auch noch Armaswiss, das ist wie das Bundesamt, das dafür sorgt, die Rüstungsgüter einzukaufen und so. All die Leute, die kennen sich, und die haben eigentlich alle das gleiche Ziel, nämlich für die Sicherheit der Schweiz zu schaffen. Und die sind mit Leib und Seele dabei, aber es ist wie eine eigene Welt. Und das gibt dann so ein bisschen wie ein Eigenleben zum Teil. Also da leben Leute einfach in ihrer Bubble und sie an ihren Sachen. Und ich glaube, das, wenn man es nicht selber mal erlebt hat, ist es noch schwierig vorzustellen.
Wo Als Viola Amherd am 15. Januar überraschend zurückgetreten ist, hat sie an der Pressekonferenz Folgendes gesagt.
Herausforderungen haben. Ich will auch nicht behaupten, dass alles perfekt gelungen ist, aber es konnten entscheidende Weichen gestellt, Pflöcke eingeschlagen und nötige Veränderungen initiiert werden. Die Erstellung einer Bilanz überlasse ich Ihnen. Sie haben das Sündenregister sicher schon bereit.
Meine Arbeit Stefan, wir müssen sagen, die letzte Woche wird sich nicht positiv auf das Resümee auswirken.
Also, sie haben natürlich eine grauenhafte Woche, insbesondere die Viola Amherd, der Dienste, die sie erleben musste, das wünsche ich niemandem. Also, ich meine, da ist in der Nacht auf den Dienstag sind die Berichte von der Finanzkontrolle publik geworden, die sagen, es hat Betrug gegeben im Ausmaß von einem höheren zweistelligen Millionenbetrag. Dann ist ein Bericht, der heisst, in der RUAG gibt es Lager, wo die RUAG für die Armee Material verwaltet. Und dann hat die RUAG eigenmächtig einfach Material vernichtet und verschrottet, ohne bei der Armee zu fragen, ob man das noch braucht oder ob das okay sei, das zu verschrotten. Man weiss jetzt nicht genau, was hat das Wert gehabt alles. Das wird jetzt untersucht. Und dann ist ein dritter Bericht gekommen und gesagt, ja, und eigentlich, das VBS unter anderem hat halt auch seine Kontrollfunktion nicht richtig wahrgenommen. Und letztlich ist es halt schon, sie ist Chefin über alles und bei ihr bleibt jetzt das alles hängen. Und das kommt jetzt noch in die Serie von Geschichten, die wir hatten über die Beschaffungsprobleme. Also, ja, es ist wirklich eine fürchterliche Woche für sie und das wird auch ihre Bilanz als Bundesrätin natürlich schwer beschädigen.
Ach, Stefan, nach so einer turbulenten Woche, was wird für ihr bleiben?
Sie haben immer so tagesaktuell immer das Gefühl, ja, jetzt das, was jetzt ist, ist eigentlich wie alles, das dominiert alles.
Und dann, das ist wirklich sagen, so.
Das ist eine brutale Schadenbilanz, die sie hinterlässt und dann wird sie als Bundesrätin und eine Verteidigungsministerin in die Geschichte eingehen, die eigentlich versagt hat. Ich bin mir nicht sicher, ob das Bild wirklich so wird bleiben. Sie hat in anderen Bereichen hat sie schon Sachen hergebracht, insbesondere ihr Präsidialjahr letztes Jahr. Da hat sie auch, hat sie Führungsqualitäten gezeigt. Sie hat geschaut, ja, sie hat zum Teil fast ein bisschen eigenmächtig dafür gesorgt, dass die Konferenz für Frieden in der Ukraine auf den Bürgerstock ist gekommen. Und sie hat sich auch immer in dieser ganzen Geschichte, wie soll sich die Schweiz positionieren in diesem Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine, hat sie eigentlich im Bundesratsgremium immer eine sehr profilierte Position eingenommen und sich eigentlich stark dafür ausgesprochen, dass man sich stärker auf die Seite der Ukraine stellt, stärker auf die Seite von dem Völkerrecht stellt und von der UNO. Andere sind da zurückhaltender und verstehen die Neutralität viel passiver und haben nicht einmal gross wollen, ja, oder lang zögert, dass man sagt, dass man Russland verurteilt. Und dort hat sie schon Profil gezeigt und auch Mut gezeigt. Ja, es ist jetzt natürlich Pech, eben, dass sie als Verteidigungsministerin wirklich nicht eine gute Bilanz wird haben. Aber sie war die erste Frau in diesem Amt. Und als erste Frau in diesem Amt hat sie sich auch stark für die Rechte und Vertrauen der Frauen in der Armee, aber auch ehrlich gesellschaftlich stark gemacht. Das war ein Anliegen, das ihr wichtig war. Und ich nehme an, von dem wird auch etwas in Erinnerung bleiben.
Dankeschön, Stefan, für deine Zeit.
Bitte gerne gesehen.
Ihr habt «Hinter den Schlagzeilen» gehört, der Podcast von CH Media. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert uns doch bei der Podcast-Plattform eures Vertrauens und wir hören uns dann ganz bald. Und wir hören uns dann ganz bald wieder. Bis dann.